So, wir werfen einen Blick auf den Zeitplan und da seht ihr, der nächste Referent bzw. vielmehr der nächste Interviewpartner wird Holger Eckstein sein. Holger ist bei mir hier im Studio. Ich freue mich sehr, dass er da ist, weil Holger ist seit vielen, vielen Jahren tief in diesem Thema Sinnfindung drin. Wie finde ich meine Berufung? Und das sind Themen, womit wir uns auseinandersetzen sollten, wenn nicht sogar müssen. Und ich weiß, viele von denen, die gerade zuschauen, für die ist das ein Thema und es ist ein Thema, was vor allem sehr, sehr langfristig wirkt und extrem elementar wichtig für uns ist. Und deswegen freue ich mich, dass Holger wieder mit dabei ist. Wieder sage ich deswegen, weil er jetzt in den vergangenen Jahren häufiger bei uns auf den Bühnen war, in verschiedensten Formaten. Und deswegen, weil er zu dem Thema sehr viel zu sagen hat. Ich denke mal, viele von euch, wenn nicht sogar alle, die gerade zuschauen, sind beim Erfolgskongress dabei, weil sie gerne erfolgreicher werden möchten. In verschiedensten Dingen, sei es im Sport, im privaten Bereich, in der Karriere, im Business. Und Holger ist jemand, der eine sehr spannende Story auch mitbringt. Holger hatte nämlich so den Musterweg eines Karrierepfades vor sich, ist ihn auch gegangen in die Unternehmensberatung rein und war dort sehr, sehr lange dann angestellt, nachdem er dann vorher ein Studium gemacht hat an der WHU. Und da kann man schon so ein bisschen daraus ableiten, was er für einen Lebensweg bisher hatte. Aber irgendwann hat er sich, genauso wie viele von euch mit Sicherheit auch, sich diese tiefergehende Frage nach dem Sinn im Leben gestellt. Und das hat eine ganze Menge in ihm geändert, in ihm bewegt und das wiederum hat ihn dann letztendlich auch dazu bewegt, zu diesem Thema dann tiefergehend auch Coachings anzubieten, Beratung anzugehen, Kurse zu erstellen. Und deswegen freue ich mich, dass ich hier einen echten Experten bei mir an der Seite habe. Holger, komm gern zu mir, bauen das hier ein bisschen um. Hi, schön, dass du den Weg gefunden hast. Von wo aus kommst du zu uns?
Ich bin aus Hofheim, das heißt, das ist zwischen Frankfurt und Wiesbaden, Rhein-Main-Gebiet.
Lass uns gerne noch ein Stückchen rüber gehen.
Okay.
Rhein-Main-Gebiet, so. Dann hast du es ja knapp 2 Stunden bis Köln, würde ich sagen.
Ja, nicht mal ganz. Ne? ICE ist heute pünktlich gefahren insofern.
Der ist pünktlich gefahren, das ist auch nicht immer der Fall. Aber schön, dass du den Weg hinten gefunden hast ins Studio. Holger, ich habe es gerade schon ein bisschen angerissen für die Erfolgskongress-Teilnehmer, dein Lebensweg. Irgendwann kam so der Punkt, wo du dir die Frage gestellt hast, was ist eigentlich dein Sinn im Leben? Mhm. Was hat das ausgelöst? Also was hat diesen Punkt ausgelöst? Wie bist du zu dieser Frage gekommen? Weil auf diese Frage muss man ja auch erstmal kommen.
Ja, und das war sicher so nicht geplant. Ja. Also du hast das gerade erwähnt, als ich damals in die Uni reingegangen bin, da bin ich reingegangen mit dem Wunsch, als Strategieberater wieder rauszukommen. Das hat dann auch geklappt, bin bei einer Top-Consulting-Firma angestellt worden. Das sah alles nach Steilkarriere aus. Ne. Und plötzlich so im 2., 3. Jahr fing ich an zu merken, dass ich an den Wochenenden weniger gern da reingehe. Und das hat mich erstmal ein bisschen unsicher gemacht und ich habe es aber verdrängt. Und gedacht, komm, das muss ja irgendwie funktionieren. Aber dieses Ding ließ sich nicht wegtun. Ja? Sondern diese Fragen, die wurden so stark. Und eigentlich waren es 2 Fragen. Und diese beiden Fragen kamen auf in mir. Und ich musste mich diesen Fragen irgendwann stellen. Und es war die Frage, wer bin ich wirklich? Wer bin ich wirklich? Und wofür bin ich hier? Und später habe ich herausgefunden, das ist typisch für Menschen, die in so eine Sinnkrise, sage ich mal, reinkommen. Und wir sind manchmal geneigt, das so vielleicht abzutun, der hat eine Sinnkrise oder so. Das ist ein echt ernsthaftes Ding. Also da kannst du nicht einfach drum rumeiern. Dem musst du dich echt stellen, das ist nicht ohne. Und diese Antworten auf diese Fragen zu finden, kann das Leben sehr verändern. Bei mir hat es das ganz schön getan. Aber das war der Einstieg. Also ich habe so eine Sinnkrise erlebt im zarten Alter von irgendwie 28, 29.
Ja, also diese Antworten auf diese Fragen zu finden, ist sehr wertvoll und wichtig. Wie bist du das damals angegangen? Also was waren dann so deine nächsten Schritte? Beziehungsweise zweiter Teil der Frage, was würdest du aus deiner Erfahrung heraus, du coachst ja auch sehr viele Leute in dem Bereich, heute aus deiner Sicht sagen, wie sollte man es eigentlich angehen?
Also das Erste ist mal, dass man sich idealerweise das nicht, wie ich es erst gemacht habe, versucht wegzudrängen oder so, weil es Angst macht, sondern dass man das zulässt. Ja? Und dass man einfach erstmal anerkennt, auch wenn ich es noch nicht richtig verstehe, was hier passiert, offensichtlich ist das ein nächster Entwicklungsschritt in meiner Reifung, in meiner persönlichen Entwicklung. Und das heißt jetzt nicht gleich, dass ich irgendwie morgen meinen Job an die Wand hänge oder das Haus nicht mehr abbezahlen kann, aber solche Ängste sind real. Also ich coache Führungspersönlichkeiten, das ist oft so. Die haben oft den Gedanken, wenn ich diesem Ding dann nachgebe, dann will ich dann morgen überhaupt noch in dem Job sein, kann mein Sohn noch auf die Schule gehen. Also da kommen echt sehr verunsichernde Inhalte hoch. Und ich glaube, im ersten Schritt ist erstmal wichtig, dass wir das einfach nur zulassen. Weil meine Erfahrung lehrt mich, das sprengt uns aus gar keiner Kurve raus. Aber wir müssen lernen, diese neuen Stimmen, die da kommen, diese neuen Fragen, die da kommen, auf eine Weise so zu beantworten für uns, dass sie im Einklang sind mit dem, was uns sonst so alles umgibt. Und dann kann das was sehr, sehr Wertvolles und Nachhaltiges sein. Aber am Anfang macht es bei vielen wirklich Angst.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Du sagtest eben, bei dir ist es quasi aus innen heraus gekommen. Irgendwie hat sich diese Frage entwickelt und du hast dir dann diese Fragen gestellt. Es gibt mit Sicherheit viele, die gerade zuschauen, die sagen, genau das kenne ich, genau diese Punkte habe ich auch. Aber es gibt mit Sicherheit auch welche, die zuschauen und sagen, nee, mir kam noch nie in den Sinn meines Lebens mal zu hinterfragen oder rauszufinden. Also da ist es noch nicht hochgekommen. Dahingehend die Frage, wenn ich jetzt Zuschauer bin und sage, diese Sinnfrage habe ich mir noch nie gestellt, ich habe noch nie die Notwendigkeit dazu gesehen, sollte ich es dann tun jetzt oder sollte ich dann einfach erstmal alles dabei belassen, wie es ist, weil ich mich ja gerade so, wie es ist, grundsätzlich wohlfühle?
Genau, das ist der entscheidende Punkt. Für mich wäre das Entscheidende, wie wohl fühlt sich jemand im Moment? Also wenn da draußen gerade jemand ist, der, wenn du irgendwie sagst, weiß nicht, kann ich ewig gerade gar nichts mit anfangen, ist das aus meiner Sicht null Problem. Ja? Mhm. Dann ist der Punkt im Leben im Moment noch nicht da. Aber ich habe mir das auch nicht ausgesucht und mich hingesetzt und gesagt, ich muss jetzt mal über den Sinn nachdenken, sondern das kommt von selber. Und wenn das von selber kommt und wenn dein Leben an einem Punkt ist, wo es dich mit diesen Fragen konfrontiert, dann machst du die Erfahrung, dass du nicht anders kannst, als dich ihnen zu stellen. Und in dem Moment, wo jetzt jemand da draußen ist, bei dem das irgendeine Resonanz auslöst, wenn du sagst, ich will meine Berufung wissen oder ich will meine Berufung leben oder so, ja, das kommt an einem bestimmten Punkt bei einer bestimmten Anzahl von Leuten. Und für die Leute bin ich jemand, der da helfen kann. Ja, für alle anderen, wo der Punkt nicht so da ist, eben nicht.
Gut, aber wo der Punkt nicht so da ist, da muss ja halt auch noch nicht aktiv geholfen werden. Es ist ja nicht so, dass man in dem Bereich Prophylaxe betreiben muss. Ne? Also wenn ich jetzt ich sag mal, sehr viel Cola trinke. Du weißt, vielleicht trinke ich sehr viel Cola und da ist halt relativ klar, wenn ich das über einen langen Zeitraum mache, irgendwann wird das negative Folgen halt haben. Deswegen sollte ich jetzt eigentlich schon was ändern, damit ich in Zukunft nicht diese Probleme habe. Aber wenn in dem Bereich bei Sinnfindung ist es halt ein bisschen anders gelagert. Ne?
Es gibt in der griechischen Sprache einen super Begriff dafür. Die Griechen haben diesen in ihrer Sprache den Begriff von Kairos. Kairos ist die richtige Zeit. So nach dem Motto, alles hat einen richtigen Zeitpunkt. Wenn du es zu spät oder zu früh machst, wird es nichts. Ist genau wie mit einer Unternehmeridee. Ja, wenn du die hast, bist aber ellenlos der Zeit voraus, dann beißt keiner an die Angel, weil es keiner kapiert. Dann ist das zwar vielleicht eine total super Sache, aber wenn du der Zeit voraus bist, wird nichts draus. Es gibt für alles einen richtigen Zeitpunkt.
Okay.
Und so ist es da auch.
Also halten wir mal fest bis hierhin, wenn alles okay ist gerade bei euch, dann ist alles okay.
Perfekt.
Super, ne? Schaut mal auf den Zeitplan, wann es hier weitergeht beim Volkskongress. Bei allen anderen, wo du sagst, die spüren da irgendwie was, die sind irgendwie ein bisschen im Unrein mit sich, die wissen eigentlich, will ich vielleicht auch noch mehr machen im Leben, ich mache vielleicht gerade nicht das Richtige, ich weiß nicht so richtig, wo ich hin soll. Da müssen wir jetzt ein bisschen tiefer rein, Holger. Genau. Und dafür bist du ja eigentlich auch hier. Genau. Jetzt haben wir das Thema Sinn angesprochen, das Thema Berufung schon angesprochen. Das hängt eng zusammen oder sind das Synonyme oder wie können wir diese beiden Begriffe erstmal voneinander abgrenzen?
Also, bei mir war es damals so, was aufgetaucht ist, war die Sehnsucht danach, in erster Linie meine Berufung zu wissen. Und mittlerweile, seit ich mich auf dieses Thema stark konzentriert habe, habe ich Hunderte, Tausende, Riesen-Communities getroffen von Leuten, denen es auch so geht. Also dieses Thema wird immer größer. Ja, dieses Thema Berufungen sind explodiert in den Buchhandlungen, das siehst du überall. Und ich war neulich beim Kongress in der Schweiz, 800 Leute live, die alle nur dieses Thema gehabt haben, war eine irre Stimmung da drin. Und das ist, also es werden immer mehr, ja. Berufung und Sinn ist aus meiner Sicht nicht exakt identisch. Wenn du mich, das ist jetzt aber ein weiter Sprung nach vorne, ich mache ihn trotzdem. Wenn du mich heute fragen würdest in einem Satz, was bedeutet, den Sinn seines Lebens zu leben, dann würde ich sagen, richtig sinnerfüllt bist du dann, wenn du dazu in der Lage bist, jeden Moment, der jetzt gerade sich vor dir ereignet, auf eine liebevolle, annehmende, wertstiftende Art und Weise zu berühren. Ohne zu verurteilen, ohne sowas. Jetzt kannst du dir vorstellen, um in so einen Zustand, erst recht als Dauerzustand zu kommen, musst du ein paar Erfahrungen hinter dich gebracht haben.
Das ist sehr weit, genau.
Musst du über ein paar Dinge hinweggegangen sein. So. Das ist der Entwicklungsweg dorthin. Aber wenn man jetzt den Punkt M mal hergreift, also das Endziel der Reise, würde ich sagen, so eine Art von Zustand, wenn wir den einnehmen können, fühlen wir uns fast in jedem Augenblick sinnerfüllt. Dazu gehört unter anderem zu akzeptieren, dass das Leben mal angenehmer und mal unangenehmer ist und dass man nicht immer versucht, das Unangenehme wegzulassen und nur das Angenehme zu haben. Also das heißt, man muss das eigene Ego transzendieren, um aus dem wahren Selbst heraus zu handeln. Das ist in jedem von uns da, diese beiden Dinger, aber darum geht es im Kern auf diesem Weg.
Okay, ich bin immer der Meinung, das Leben verläuft im Prinzip in Wellen. Also ich habe Hochpunkte, wo es einem sehr gut geht, wo man Glücksgefühl hat, wo man happy ist, wo es vielleicht auch in Beziehung oder Job gut läuft. Aber es gibt immer wieder diese Täler. Und ich glaube, diese Täler muss es geben, damit es auch die Hochpunkte geben kann. Also ich kenne bisher keinen, aber hätte ich gerne deine Meinung dazu, keine auch Speaker oder Berater in dem Bereich, Coaches, die sagen, ich bin jetzt hier für Persönlichkeitsentwicklung der Guru oder so. Auch die haben nicht immer nur Hochs, sondern auch die gehen durch Täler durch. Teilweise ein Kollege, dessen Namen jetzt nicht nennen, der hat dann halt einen Burnout erlitten, obwohl er immer das gemacht hat, was eigentlich seine große Leidenschaft ist.
Ja.
Bist du da der gleichen Meinung?
Ja, naja, auch, auf jeden Fall. Und das kann dir, also der Burnout kann dir dann passieren, wenn du so anhaftest in meiner Sprache, also wenn du das so sehr willst und dich selbst so übersiehst, deine eigenen Ressourcen so sehr außer, dass du so verbrennst, so wie Ikarus, der an die Sonne fliegt und dann runterstürzt im Mythos. Das kann dir passieren, wenn du so identifiziert bist damit, dass du dich für diese Passion auffrisst. Ja, das, und dann kann ein Burnout passieren. Ein Burnout kann aber auch passieren, wenn du viel zu lange eine Arbeit machst, die du gar nicht willst, die dich nicht genug beseelt und du traust dich nicht, das zu verändern. Entschuldige, ja. Das kann dir auch passieren. Mit der Zeit wirst du so immer lahmer, dann kannst du auch ausbrennen irgendwie, weil dir auf der anderen Seite der Akku ausgeht. Das heißt, ein Burnout, um das nur kurz aufzugreifen, lässt sich aus meiner Sicht am besten dadurch vermeiden, dass du wirklich im Einklang bist mit dem, was du machst und dass du da wach bist, dass du dich wirklich für deine Gefühle interessierst und dass du guckst, wie geht's mir gerade. Und das ist eben manchmal nicht einfach. Also grob habe ich in meiner Arbeit ja zwei Zielgruppen. Die einen sind, ich sag mal, Gründer oder selbstständige Unternehmer, die ihre Berufung, ihr Berufungsbusiness zum Erfolg führen wollen. Und die andere Zielgruppe sind Leader, es sind Top-Führungspersönlichkeiten, die aber in diesem Kontext hier gar nicht so richtig wissen, mit wem sie über solche Themen reden sollen, weil die werden auch immer mehr, weil das Hamsterrad sich immer mehr dreht und weil diese großen Konzerne extrem überfordert sind im Zeitalter von digitaler Transformation und Change und Wandel ganz schnell und so, ja. Und da gibt es also zig Top-Führungskräfte, die aber nie im Unternehmen das zugeben würden, die es aber auch zu Hause nicht so richtig zur Sprache bringen können, weil sonst jeder gleich in der Familie Angst kriegt. Aber wenn man dann mal wirklich ehrlich mal darüber reden kann und sagen kann, wie geht's Ihnen eigentlich, wie überdreht fühlen Sie sich eigentlich, dann hörst du so Sätze wie, ganz ehrlich, Herr Eckstein, also manchmal denke ich mir, kannst du dir eigentlich noch in den Spiegel gucken. Aber du machst die ganze Nummer halt mit, weil du das System hat dich, anstatt umgekehrt, ja. Und dazu gibt es, glaube ich, eine Alternative. Das kann man anders machen.
Es gibt ja viele, die sagen, du musst deine eigene Leidenschaft finden, du musst einen Sinn finden, die Berufung, das Thema, über die wir jetzt ja auch gerade sprechen. Und viele, die dann darauf antworten, okay, dann musst du halt auch dein eigenes Ding machen, weil du hast gerade die Führungskräfte beispielsweise angesprochen. Bist du der Meinung, dass sein eigenes Ding machen dann zwangsläufig bedeuten muss, ich muss auch in die Selbstständigkeit rein, ich muss irgendwie was gründen, um mich wirklich selbst verwirklichen zu können? Oder kann ich diese Berufung und auch diese Sinngebung auch erfahren, wenn ich in einem Vorstand arbeite, als Führungskraft oder Abteilungsleiter oder auch vielleicht einfach nur als Facharbeiter in einem Unternehmen? Muss es diese Selbstständigkeit sein?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, nein, das muss nicht sein. Das kommt echt auf den Einzelfall an. Das muss auf keinen Fall sein. Ich mache mal eine simple Unterscheidung. Wenn du auf diesem Berufungsweg noch ziemlich am Anfang bist, dann glaubst du, ich muss unbedingt mein Ding machen. Und das ist auch irgendwie richtig und teilbar. Aber du bist am Anfang voll von, sag mal, sehr narzisstischen und egoistischen Motiven. Im Sinn von, ich will endlich die Arbeit machen, die mich wirklich erfüllt. Und das ist nicht falsch, nicht falsch verstehen. Das ist ja der Antrieb, der uns das zuerst mal in die Hand nehmen lässt. Aber so ein bisschen ähnlich, wie wenn einer sagt, ich möchte ein Kind haben. Ja? Meistens sind das am Anfang Antriebe, weil du dir mehr Freude im Leben davon versprichst. Hinterher hast du dieses Kind, erst recht, wenn das Kind dann größer wird, dann merkst du, Alter, das ist echt eine Aufgabe. Also das hat nicht nur Freude, das hat Wahnsinnsfreude. Aber du brauchst auch eine ganze Menge Sachen, auf die du da verzichten musst, die du und so weiter. Ja, das kostet ein Haus, sagt man immer. Und, lauter so ähnlich ist es mit der Berufung. Das heißt, am Anfang machst du das aus egoistischen Motiven. Hinterher merkst du immer mehr, je länger du die machst, umso mehr merkst du, ich mache die nicht nur für mich, eigentlich gar nicht. Ich mache die für die anderen. Eigentlich ist das etwas, was du sozusagen die Berufung ist, was größer ist als du, dem du dich hingibst. Das ist ein bestimmtes Thema, eine bestimmte Idee, ein bestimmter Beitrag. Und wir alle lieben diese Leute wie Mandela und Gandhi und wie die alle heißen, die voll ihre Berufung gelebt haben, weil die genau das ausstrahlen. Ja, da merkst du, da ist jemand nicht nur egozentrisch motiviert, wie andere Präsidenten von Staaten, die ich jetzt aufzählen könnte. Ja, das merkt man einfach in der ganzen Wirkung. Und die Leute sind auf der Straße begeistert und sammeln sich mit 50.000 an der Siegessäule in Berlin, wenn da ein Präsident steht, der diese andere Ausstrahlung hat. Wir lieben das einfach, weil wir es merken. Ja? Und ich habe mal ein Jahr lang ein Projekt geleitet, da habe ich mit 200 Leuten Interviews geführt, als Personalberater damals. Die waren alle Vorstände und Aufsichtsräte von Top-Companies, ja? Waren Auftrag vom World Economic Forum, hochinteressant. Aber was ich nach diesen Hunderten von Interviews für mich realisiert habe, ist ganz ehrlich, ja, speaking so unter uns, höchstens 3-5% dieser Leute waren mir sympathisch genug, dass ich gesagt hätte, mit denen gehe ich segeln oder mit denen für die gehe ich durchs Feuer. Ja. Für mich als noch relativ junger Kerl mit 30, 31 war das eine sehr große Enttäuschung. Ich habe gedacht, das sind die Besten von allen. Ich sage das mal so naiv. Ja. Sind sie oft nicht, finde ich. Ganz ehrlich, sind das oft Menschen, die motiviert sind, für sich selbst den nächsten Vorteil rauszuholen und die anderen aber rauszulassen. Man darf die Führungskräfte nicht über den Kamm schelten, aber mir fehlt da viel von dieser Qualität von, dass man merkt, die Leute leben fürs Gesamtwohl. Und das tun manche und die finde ich toll, das ist meine persönliche Meinung. Und andere tun das ganz anders und da, finde ich, hat die Welt weniger davon. Ja.
Aber die, die es anders tun, haben es vielleicht auch nie anders erfahren oder erlebt. Oder du hast eben auch von System gesprochen oder von einem System, wo man halt drin ist. So wie man halt auch aufwächst, dann ist man halt Teil des Systems und funktioniert halt so. Ne? Genau. Aber da...
Nichts dagegen zu sagen, aber wenn du eben an einen Punkt kommst, wo du merkst, so eine tiefere Stimme ruft dich, ne? Und du gehst in diesen nächsten Schritt der Entwicklung, dann landest du eben irgendwann bei diesem Ding von, und das ist am Ende des Berufungswegs, am Anfang ist das, was ich gesagt habe, am Ende des Berufungswegs erkennst du, es geht gar nicht um eine bestimmte Aufgabe oder um ein bestimmtes Tun oder um ein bestimmtes Ziel, sondern es geht darum, dass du was Bestimmtes verkörperst, dass du eine bestimmte Haltung an den Tag legst. Meistens ist es schon damit verbunden, Gandhi hat Indien befreit, Nelson Mandela hat Südafrika befreit, keine Ahnung, Reinhold Messner hat der Welt gezeigt, dass man Achttausender besteigen kann. Also meistens haben die Menschen, die ihre Berufung leben, schon einen Auftrag für alle im Rucksack, ja, ohne das vielleicht von Anfang an zu wissen. Aber je länger die das machen, umso mehr merkst du denen an, dass dieser Egoismus der frühen Jahre weicht und dass die immer mehr, da spürst du denen so eine fast staatsmännische Wirkung an von, die sind, ich mache das hier für uns alle oder für viele, Martin Luther King und so weiter. Mhm. Ja. Und diese Art von Qualität finde ich persönlich toll und ist etwas, was ich eben mehr in diese Welt reinbringen möchte und deswegen unterstütze ich Menschen auf diesem Weg.
Ja. Kann denn jeder seine Berufung finden? Oder sagst du, es gibt auch Fälle, wo es vielleicht einfach nicht so klar ist oder wo derjenige das vielleicht einfach nicht finden kann oder nicht findet?
Also Leute tun sich tatsächlich teilweise echt schwer. Ich kenne Fälle, die jahrelang die Frage richtig präsent haben und es nicht klar auf den Punkt kriegen können. Ja? Was eigentlich schade ist, weil so komplex ist es im Grunde genommen gar nicht, wenn du weißt, wie es geht. Also ich biete natürlich einen Haufen, kannst dir vorstellen, von solchen Schritt-für-Schritt-Prozessen an, wie man das machen kann. Mhm. Und da kommt dann immer auch was dabei raus. Und trotzdem, die Reaktionen der Menschen, wenn sie das gemacht haben, ist sehr unterschiedlich. Die eine Gruppe, um es extrem zu machen, sagt, bing, endlich, super, klasse. Die andere sagt, ja, aber könnte ja auch sein, dass noch dies und noch dies. Dann kommt also dieser innere Zweifler, der das alles komplett zersetzt. Und wenn der in einem mächtig ist, dann kannst du jeden Prozess der Welt hinlegen. Ist egal, wie gut oder schlecht der ist, der wird nie ein Ergebnis tragen. Ja? Deswegen habe ich relativ früh in dieser Arbeit erkannt, dass es bei dem Thema Berufung sehr viel darum geht, wie frei jemand auch dafür ist, weißt du, wenn du denen die goldene Kuh auf den Tisch legst, die auch tatsächlich zu erkennen und anzunehmen, oder wie sehr dann irgendein Teil meines Ichs das durchsetzt und zerfragt und dann löst sich das in Nebel auf und dann bin ich wieder am Anfang. Und das passiert wirklich bei vielen. Also die eigene Persönlichkeit muss bereit sein, das Ding auch wirklich annehmen zu können, ja. Aber der Prozess selbst ist eigentlich relativ einfach. Also die Erkenntnis, was die Berufung ist, kannst du mit den meisten Menschen in einer halben Stunde, wenn du Profi bist, ziemlich schnell machen.
Ja, also es hängt auch stark von der Persönlichkeit also ab. Also bin ich eher so, ich sag mal, kopflastiger Mensch, der vielen vielleicht auch eher misstraut, viel hinterfragt, oder bin ich eher ein gefühlsorientierter Mensch, schaue ich eher so auf meine, sag mal, innere Mitte, auf mein Bauchgefühl, auf das mein Herz sagt. Und da gibt es natürlich dann unterschiedliche Herangehensweisen. Ne? Ja. Wenn ich frage, kann jeder seine Berufung finden? Andere Frage wäre dann, kann man auch mehrere Berufungen haben? Mhm. Also könnte Messner vielleicht auch noch zusätzlich Indien befreien?
Genau.
Nicht nur die 8000er
besteigen? Also kommt sehr an, wie du es verstehst. Ja? Also wenn man zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, Karl-Heinz Böhm war ein Schauspieler. Als ich klein war, habe ich den teilweise in alten Sissi-Filmen noch gesehen. Mhm. Ja? Also für die ältere Generation ist das so ein Beispiel. Aber den finde ich immer sehr gut mit seiner Geschichte, weil das war ein total honorierter Schauspieler, einer der größten Schauspieler Deutschlands, war auch in Hollywood in Produktionen drin. Und hat dann irgendwie plötzlich erkannt, nee, ich mache was ganz anderes und hat Menschen für Menschen gegründet. Also dieses Riesending da in Afrika, wo man dann den ganzen Kindern geholfen hat, was immer hier im Fernsehen, in den ganzen Shows dann Spenden eingesammelt hat. Das ist so ein gutes Beispiel für jemanden, der mitten im Leben dann nochmal völlig umgesattelt hat. Der hat bestimmt zwei Berufungen gehabt. Die erste war das Schauspiel und die zweite war das. Ja. Also das rein Äußere, die Form kann sich schon wandeln, ja. Ich glaube aber, wenn du dich mal fragst, weil du das vorhin gesagt hast, was ist das große Warum, wofür ich überhaupt etwas tue, das wandelt sich nicht so einfach. Also da habe ich schon das Gefühl, wenn du mit Menschen echt in der Tiefe landest und mal nachfragst, was ist denn für dich die wichtigste Veränderung in der Welt, die man eigentlich verändern muss und welchen Beitrag willst du dazu leisten, ja? Das ist nicht mehr so leicht veränderbar. Also auf eine Art glaube ich, dass der wahrscheinlich sowohl mit seinem Schauspiel als auch mit der Gründung von Menschen für Menschen auf eine Art eine ähnliche Intention gehabt hat. Vielleicht wollte er mit dem Schauspiel den Menschen Freude machen und das wollte er mit den Kindern auch. Also diese tiefere Regung der Seele ist Freude in die Welt bringen wahrscheinlich und die ändert aber dann ihren Ausdruck. Ja, aber die Berufung ist nicht Schauspiel, die Berufung ist dieses Ding dahinter. Sie ist bei ihm vielleicht dieses, ich will den Menschen Freude machen. Ja, und in der Tiefe anzukommen, was ist wirklich das Urmotiv von dem, was mich hier eigentlich interessiert. Das ist die Antwort auf die Frage nach der Berufung.
Ja, du sprachst gerade den Punkt Ankommen an. Also wenn ich jetzt auf die Suche gehe nach Sinn oder nach dem Warum oder nach der Berufung, da steht dann ja niemand mit dem Stoppschild und sagt, so, jetzt hast du es hier jetzt gefunden, sondern das muss man ja irgendwie selber erkennen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das für viele Leute sehr schwierig wird, das zu erkennen, auch zu erkennen und zu beurteilen, das ist es jetzt. Oder kommt dahinter vielleicht noch mehr? Also wenn ich einmal das Fass aufmache, dann habe ich ja sehr viele Gefühle, Eindrücke, die dann auf mich einwirken. Aber wenn ich das dann einmal aufgemacht habe, dann kann ja auch der Gedanke kommen, okay, wie viel kann ich denn dahinter eigentlich noch über mich selber entdecken und erfahren? Kannst du da irgendwie eine Aussage dazu treffen, wann oder wie man das erkennen kann?
Wir machen eine ganz einfache Unterscheidung an der Stelle. Also wir haben in uns den Verstand und das Herz. Ich mache es mal so einfach, den Verstand und das Herz. Der Verstand geht logisch vor. Der Verstand kann die Berufung nicht wirklich erkennen. Er kann unglaublich klug sich einsetzen mit bei Analyse von solchen Schritten und so weiter und kann dahin führen, aber er kann sie nicht erkennen. Ich vergleiche das immer mit dem Lebenspartner. Ja? Es kann sein, dass du verschiedene Partnerschaften gehabt hast, die waren alle von Liebe getragen, die haben alle ihre Höhen und Tiefen gehabt, die waren alle wunderbar und du bist dankbar. Und es kann trotzdem passieren, dass der Moment kommt, da steht plötzlich jemand vor dir, wo du vielleicht am Anfang schon, vielleicht aber auch erst nach einem Jahr oder zwei, wo du spürst, hier bleibe ich. Du spürst es einfach. Weil es irgendwie genug passt oder wie auch immer, ja. Das ist der Unterschied. Aber dieses Spüren machst du nicht mit dem Verstand, sondern das fühlst du. Ja? Und bei der Berufung ist es genauso. Die Berufung ist etwas, was du eingeht aus dem Herzen. Es ist eigentlich jemand, ein Kollege hat mal gesagt, wenn du deine Berufung lebst, dann ist Arbeit gelebte Liebe. Finde ich einen tollen Satz. Und der bringt das genau auf den Punkt. Und das merkt man. Also wenn Gandhi sein Werk getan hat, hast du gemerkt, der Typ war mit jeder Zelle seines Wesens dabei, weil der das geliebt hat, abgrundtief. Und das merkt man. Ja? Das heißt, das Herz erkennt die Berufung, der Verstand hat vielleicht noch Zweifel, aber genauso wie du fühlst, hier bin ich beim richtigen Menschen angekommen, fühlst du auch, hier bin ich zumindest mal für den nächsten Abschnitt bei der richtigen Aufgabe angekommen. Ja? Und dann machst du die.
Okay, also wenn ich es nicht fühle, da muss ich noch weiter suchen. Weil ich frage auch deswegen, weil ich stelle es mir auch sehr schwierig vor, wenn ich jetzt ein Leben lang nur auf der Suche im Prinzip bin, kann er das ja auch wahnsinnig machen.
Also das ist schon ein bisschen ein Problem, weil nicht jeder Mensch hat ja denselben, ich sage jetzt mal Tiefgang. Ja? Muss auch überhaupt nicht sein. Wir Menschen sind ja da total unterschiedlich und das brauchst du, glaube ich, auch. Also du hast ja einfach die, ich sage mal, simplen Macher, die nicht groß in die Tiefe gehen, hinterfragen, die fühlen sich von was angezogen, boom, bam, dann ist es da. Und das finde ich wirklich wertvoll. Ja, das kreiert Formen. Aber du hast eben, ich sage mal, vereinfacht den anderen Teil der Welt, die sind anders. Die müssen erstmal in der Tiefe bei sich ankommen und merken, das fühlt sich auch aus der Tiefe alles stimmig an. Wenn die dann ins Machen gehen und in die Form, haben die oft einen unwahrscheinlich überwältigenden Impact. Aber da müssen die erstmal hin, ja, und müssen sich mit sich selber und dem Leben erstmal so in Einklang kommen, dass sie das für sich stimmig finden. Bis dahin ist der andere schon 18 Kilometer weiter. Ja. Also da kannst du vereinfacht sagen, die einen sind so, die anderen sind so. Ich bin eben eher da für den zweiten Typ, ja, der da ein bisschen in der Tiefe guckt und dann sein Ding da rausrollt.
Okay. Jetzt sprechen wir hier die ganze Zeit über Themen, Holger, die im klassischen Schulsystem, in der Ausbildungssystem überhaupt gar keine Rolle spielen. Ja. Und ich denke, das gilt für alle Schulsysteme, fast alle Studiengänge, alle Ausbildungsgänge und das vermutlich sogar weltweit. Bist du der Meinung, sowas sollte man dort irgendwie integrieren? Oder bist du der Meinung, nee, das ist vielleicht auch vom Stadium einfach viel zu früh, als solche großen Fragen so früh im Leben aufzubauen, sondern dass einfach die Leute sich dann doch lieber etwas so treiben und entwickeln lassen lässt, wie man das eigentlich, ja, wie sich selber so von sich aus entwickeln?
Also eigentlich, also früher habe ich gedacht, um Gottes Willen überfracht die Leute nicht damit, das ist eh nicht für jeden. Und dann bin ich an der Uni, an der WHU, in meiner Uni mal in so eine Pionierexpertengruppe damit rein. Wir haben mal ausprobiert, Experimentiergruppe wollte ich sagen, rein. Und wir haben mit Studenten ausprobiert. Und ich war unglaublich frappiert, wie wahnsinnig viel bei den Leuten geht. Also wie viel mit 20, 21 da schon angelegt ist, was sehr, sehr gute Aussagen dazu treffen kann, so wahnsinnig guten Ergebnissen kommt, ja. Die nächste Stufe war dann, ich bin Papa geworden, mein Sohn ist heute 9 und als der so anfing zu sprechen, dann 4, 5, habe ich mal so die ersten Testballons gemacht und dann im Umfeld mal geguckt, was ist denn mit Kleinkindern? Und du kannst diese tiefen Themen mit denen tatsächlich auf eine Art ansprechen, dass ich da merke, da wird was verstanden. Also ich glaube, dass es, kurze Antwort ist, ich glaube, es wäre genial, wenn sowas schon von klein auf konfrontiert würde und man das lernen würde. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, und so gucke ich aufs Leben, es muss immer alles anschlussfähig sein. Wenn es nicht anschlussfähig ist, waren wir vorhin schon mal, macht es keinen Sinn. Also ich glaube, wenn du heute ein 100-Millionen-Budget freimachst oder ein Milliarden-Budget und gehst in alle Schulen und machst dort Sinnlehrer und sagst, die müssen das jetzt alle lernen, weiß ich nicht, ob das heute schon so fruchtbar werden würde. Ich glaube, es würde massiv was verändern, was gut wäre. Aber ich glaube, auf der anderen Seite auch, für alles kommt seine Zeit. Und es ist im Moment so, dass das ist, wie wenn du ein Steinchen in so ein Wasser wirfst und die Ringe werden immer größer. Mhm. So geht es dem Berufungs- und Sinnthema im Moment. Immer mehr Leute werden davon erfasst. Und das ist genau stimmig so. Da braucht man nicht pushen, aber bitte auch nicht blockieren.
Mhm. Könntest du dir vorstellen, dass es vielleicht Regierungen oder Staaten gibt, die sagen, für unsere Gesellschaft ist das nicht gut, also für das Gesamtheit der Gesellschaft ist das nicht gut, wenn plötzlich alle anfangen, den Sinn ihres Lebens zu hinterfragen?
Das habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Dass vielleicht von der Ebene auch irgendwie der Einfluss dahingehend kommt, dass sie gar nicht wollen. Also es gibt ja immer so den Ausdruck, die Bevölkerung bewusst dumm halten, dass einfach nicht zu viel hinterfragt wird. Weil die Frage ist, was hat das für Auswirkungen auf unseren Alltag, auf unsere Prozesse, wenn plötzlich alle anfangen wollen, sich selbst zu verwirklichen, ihr eigenes Ding zu machen.
Spannend.
Niemand mehr Fachkraft in einem...
Also Job, wenn du das so fragst...
Sorry, wenn ich unterbreche, aber wir brauchen auch viele Leute, die verhältnismäßig einfache Jobs machen, ne? Sonst funktionieren viele Dinge in unserem Leben, im Alltag.
Halt. Glaube ich schon. Also wenn du so fragst, merke ich, wie ich mich reinfühle in einen Mann, in eine bestimmte Person, die das Interesse dran hat, irgendwie die Kontrolle oder die Macht oder so auch auszuüben. Und da kann das gefährlich werden. Wenn dann plötzlich jeder zu seinen eigenen Überzeugungen kommt, dann verliere ich ja meine besten Mitarbeiter oder meine, keine Ahnung, Unterstützung XY. Das heißt, für ein Bewusstsein oder für eine Gesinnung, die versucht, die Dinge zu kontrollieren, ist das vermutlich was Bedrohliches potenziell. Das kann ich mir vorstellen. Ich weiß nur aus der so vielen Jahren jetzt Auseinandersetzung mit dem Thema, dass am Ende alles, was mit diesem Thema zu tun hat, nie eine Bedrohung für irgendwas ist. Sondern je tiefer wir mit uns selbst wirklich in Berührung kommen, umso mehr merken wir eigentlich einfach nur, dass, wenn du so willst, wenn du es esoterisch ausdrücken willst, dass wir getragen sind, dass die Dinge eigentlich gut sind, dass die Menschen auch eigentlich gut sind und dass es keinen großen Grund gibt für mega Angst oder irgendwas. Im Gegenteil, es wird alles immer zuversichtlicher und geborgener, je mehr man diesen Weg geht. Und deswegen, je länger ich den gehe, umso mehr habe ich eigentlich das Gefühl, es gibt überhaupt nichts zu befürchten. Ja? Aber je mehr angstgesteuert du vielleicht bist und deswegen kontrollieren und sowas machen willst, umso bedrohlicher ist die Idee möglicherweise. Ich kann das nicht nachvollziehen, aber... könnte sein.
Man kann es schwierig beurteilen. Ne? Das Gegenszenario wäre auch, man gibt den Leuten möglichst viele Freiheiten und aufgrund dessen bleiben sie halt eigentlich quasi bei einem. Ne? Also bei einem kann aufs Unternehmen übertragen sein oder auch innerhalb der Gesellschaft. Ne? Man sagt ja immer so schön, was du liebst, lass frei. Mhm. Der Effekt könnte ja auch eintreten.
Naja, ich will eins, das ist vielleicht noch gut, weil du das sagst. Vielleicht, ob du das weißt, diese Gallup macht ja immer jedes Jahr diese Studie. Ja? Ich bin total erschrocken. Im letzten Jahr sind die wieder rausgekommen und haben gesagt, 13% der Menschen gehen noch gern zur Arbeit. 13.
Die das bedeutet, alle bei uns hier
übrigens, genau. Und das heißt 87 nicht. Mhm. Und ich will das nicht dramatisieren, aber davon muss man sich mal berühren lassen. Ja? Stell dir doch das mal vor, bitte. Da ist eine Gruppe von 100 Leuten. 87 von denen setzen sich in so eine Sitzblockade und sagen, ich habe keinen Spaß an meiner Arbeit. Mhm. Wenn das nicht eine Notsituation ist, auf die man reagieren müsste, dann weiß ich nicht, welche so ungefähr. Ja. Und ich glaube, das kommt daher, weil das ist mir damals genauso gegangen, es kommt daher, dass in den Unternehmen, und das ist heute immer mehr der Fall auf eine Weise, halt nur darauf geachtet wird, ich überspitze das vielleicht ein bisschen, aber letztlich läuft es darauf hinaus, welchen Marktanteil holen wir raus, welches mehr Geld kann verdient werden, wie kann ich aus dem Menschen noch mehr die Produktivität rausholen. Mhm. Es wird die Menschlichkeit dabei immer mehr übersehen, ja, es wird auf Beziehungen, die dort entstanden sind, immer weniger Rücksicht genommen, die Zahlen dominieren etc. Und das, ich verurteile das nicht, weil ich sehe, dass der Lauf der Welt, der läuft im Moment so, aber es hat eine Konsequenz. Und diese Konsequenz ist genau diese 87%. Und deswegen ist das Thema Berufung und Sinn so ein Boom-Thema im Augenblick, weil genau diese 87 öffnen sich, wie ich damals, dafür und sagen, Alter, gibt es da nochmal was anderes irgendwo oder muss ich das hier jetzt den Rest meines Lebens ertragen? Mhm. Und die Erkenntnis, damals habe ich gedacht, das liegt am Inhalt. Ich habe gedacht, das liegt daran, dass ich nicht mehr Unternehmensberater sein will, sondern Coach oder so, ja, ist teilbar. Ja, ich bin immer noch Unternehmensberater und mache es gern im Teil meiner Zeit. Das Entscheidende war, wie fühlt sich das da an? Wie wird da miteinander umgegangen? Wie tief habe ich das Gefühl, dass jemand sich überhaupt für mich interessiert und wer ich wirklich bin? Und es gibt Unternehmen und es gibt Arten zu wirtschaften, die übrigens komplett überlegene wirtschaftliche Ergebnisse erreichen. Da gibt es so 10, 15 Vorzeige-Companies in Europa, die sind unfassbar. Mhm. Aber die gehen ganz von diesem Sinnprinzip aus. Also die begegnen sich auf eine Art und Weise, dass man sich gegenseitig dabei hilft, die Berufung wirklich hervorzubringen und zu fördern und so. Das ist für die von Anfang an total wichtig. Ja. Und die Wirtschaftlichkeit läuft mit, aber sie dominiert nicht den Rest. Es ist halt eine andere Art, auf die Welt zu gucken.
Ja. Ich glaube, da müssen sich die Unternehmerlandschaft, also von einem Unternehmer geht es ja erstmal aus, muss sich halt einfach wandeln und anpassen. Also wenn du da einmal rechts an unsere Wand rüberblicken willst, zuvor sind das gerade nicht, aber wir versuchen halt auch Werte halt zu etablieren, die jetzt auch nah an den Menschen dran sind, nah an den Kunden, sowas wie Ehrlichkeit, Unterstützung, Respekt, Wertschätzung, Hilfsbereitschaft, Transparenz, Kundenorientierung. Klar, da steht auch was wie Wachstum drauf, ne? Aber genau. Effizienz steht auch oben drauf. Okay, klar, die Wirtschaftlichkeit muss irgendwie mitgehen, ne? Aber es geht im Wesentlichen um Menschen. Genau. Um Menschen auf Kundenseite, aber auch auf Menschen auf Mitarbeiterseite. Und ja. Letztendlich der Unternehmer an sich, in dem Fall ich, bin ich auch ein Mensch.
Genau.
Ne? Und das muss halt einhergehen, ne?
Genau. Genau. Und es geht darum, dass, also was für den Einzelnen, ich arbeite ja mit beiden, mit Einzelnen und mit Firmen. Und was für mit Einzelnen der Fall ist, der Einzelne, also wenn du die Berufung, ich mache jetzt nochmal einen Sprung, echt verinnerlichst, ja, dann kapierst du irgendwann, ich mache das nicht nur für mich, ich mache das fürs Ganze. Das heißt, jeder ist hier, um dieses große Ganze hier ein Stückchen weiterzubringen. Mhm. So auf den Nenner würde ich es heute bringen. Dasselbe gilt für jede Firma. Jede Firma ist gegründet worden aus einer bestimmten Intention heraus. Meistens hat das was mit Liebe zu tun. Also meistens wollen die Gründer irgendwas verbessern. Die wollen irgendjemand bei irgendwas helfen. So. Das ist dieses tiefe, beseelte Ding dahinter. Wenn Manager später diese großen Mitarbeiterschaften nur noch verwalten und damit mit diesem Spirit gar nicht mehr in Verbindung sind, spürst du das. Ja? Ja. Wenn Unternehmer da noch drin sind und haben noch diese Ehre da drin und diesen Spirit da drin, spürst du das auch. Ja? Und mir geht es eben einfach darum, diesen Spirit lebendig zu halten und den Leuten klarzumachen, du bist hier für mehr als dich selbst. Und das ist egal, ob das ein Einzelner ist oder ob das eine Organisation ist. Das gilt für beide. Die haben beide so ein größeres Warum. Und wenn man das kennt, lebt man mit einer ganz anderen Erfülltheit und einer ganz anderen auch Orientierung und einem ganz anderen Navigationssystem, als wenn du wie so eine Nussschale auf dem Meer hin und her schwimmst und guckst, was will der von mir, was will der von mir, weil du selber gar nicht weißt.
Ja. Sehe ich absolut auch so. Also großes Thema bei uns, Wissensaustausch, und deswegen machen wir auch Events wie dieses beispielsweise. Aber da hängen halt auch noch andere private Komponenten bei mir zum Beispiel auch mit dran, auch in völlig anderen Bereichen, aber das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Holger, ich habe noch eine spannende Frage, und zwar habe ich in meinem persönlichen Umfeld eine Person, die ist für nichts zu begeistern. Also klassische Unternehmensberaterkarriere, sagt aber für mich eine Woche Urlaub der Horror. Kaum Hobbys, und da ist es natürlich dann mit Themen wie Sinnfindung, wie Berufung sehr weit her. Kann so eine Person, kann die trotzdem ihr Ding finden? Oder auch vielleicht ein bisschen andersgehend die Frage, kann man Hobbys finden? Kann man gezielt auch irgendwie strukturieren? Also da kommt jetzt wieder der Kopfmensch in mir durch. Kann man sowas fokussiert mit einem Plan angehen, dass man sagt, so, jetzt setze ich mich mal hin und jetzt finde ich mal Hobbys? Oder muss ich halt sowas irgendwie von innen heraus entwickeln?
Ja, ich sag mal möglich, aber begrenzt. Ne? Mhm. Also das ist so ein bisschen ähnlich, wie wenn jemand nicht gut beziehungsfähig ist. Sagen wir mal, kommen wir nochmal zu dem Vergleich von vorhin. Dann kannst du dem den perfekten Prinzen vor die Nase setzen und er wird nicht das draus machen können, was eigentlich potenziell da drin angelegt ist. Warum? Weil die Person in sich selbst, mit sich selbst noch nicht so eine gute Beziehung hat und noch nicht so geöffnet ist fürs Leben, dass das überhaupt funktioniert. Dasselbe ist bei der Berufung. Wenn jemand so ist, wie du sagst, dass überhaupt keine Begeisterungsfähigkeit da ist, ist meine erste Hypothese über diesen Menschen, dass er irgendwann früh im Leben, aus einem guten Grund, den es gab, mal sich verschlossen hat sozusagen für seine eigenen Leidenschaften. Es war an irgendeiner Stelle wie so ein Rettungsring, ja, in dem du dann so eingemummelt stehst, aber den hast du dir übergezogen. Es war irgendwann mal, vielleicht war Papa so dominant, dass Aufmucken brutal gefährlich worden wäre. Zack, ziehst du dir das Ding drüber und sagst, nicht bewusst, das ist eine seelische Reaktion, aber dann gehst du nur noch so durchs Leben, eigentlich geht's nicht um mich. Das ist irgendwie auch sicherer. Und wenn du dann aber älter wirst mit dieser Haltung, diesen Ring, der wird uns unbewusst, den legen wir nie wieder ab. Und dann, aber die anderen merken das immer, du merkst das nicht. Und dann gehst du mit dem Ding durch die Gegend und irgendwann sagt einer, was für eine Berufung, diese Berufung, weil du so lange schon gelernt hast, ich sag mal, eigentlich zu funktionieren so ein bisschen und Dinge irgendwie halt zu tun, die zu tun sind. Aber das war's auch. Und weil es gefährlich gewesen ist, hast du es gar nicht tiefer hinterfragt. In so einem Fall kannst du dem das perfekte Berufungsprozessschema hinlegen, um deinem Kopf da zu antworten, wird die Person nicht aufgreifen können, was es gar nicht richtig nehmen kann, weißt du, ich meine. Das heißt, da geht es darum, den Rettungsring erstmal abzunehmen. Und das habe ich haufenweise in meiner E-Mail-Liste. Da sind tausende von Leuten drin. Ich habe immer wieder Umfragen. Das ist frappierend, wie das immer wieder zurückkommt in den Webinaren. Ja? Weil wir Rettungsringe aufhaben, weil wir nicht wirklich frei sind, wir zu sein. Wenn wir die Rettungsringe alle weg hätten, dann wäre das gar kein so ein Riesenthema. Ja, wir hätten die Frau unseres Lebens und wir hätten die Berufung unseres Lebens und das Ding fließt.
Also Rettungsringe wegnehmen wäre deine Empfehlung, aber Rettungsringe wegnehmen bedeutet ja auch Gefahr, Angst.
zu.
Genau, da muss man mutig sein und vor allen Dingen muss man sich damit auseinandersetzen, muss sich das angucken, muss sagen, warum, was habe ich denn erstens, wo habe ich mich da selbst beschnitten, warum habe ich das gemacht? Also man muss sich für sich interessieren, man muss ein bisschen in seine Geschichte gehen. Und dann ist aber der Lohn extrem. Ja? Was du dabei rausfindest, sagt dir jeder Persönlichkeitstrainer. Ja? Ja. Was du dabei rausfindest und du wächst in dem Maß, wie du dahin gehst, wächst du, wenn du das Ding abziehst. Das ist unfassbar, was das mit einem macht. Die Leute, die das richtig gut können, sind am Ende die Größten von allen. Ja? Es gibt andere Menschen, die durch ihr Leben so gar nicht groß gefordert werden. Ja? Die müssen nie sich groß hinterfragen, die Dinge laufen einfach. Ja, mein Papa ist auch so ein Mensch. Auf eine Weise bewundere ich das immer. Das ist so toll, wie sich das alles entfaltet, ohne diese großen Schwierigkeiten. Auf einer anderen Seite, ehrlich, sehe ich aber auch immer wieder in Momenten, wo dafür diese Tiefe aber auch nicht so zugänglich ist. Und das sieht man dann auch an Reaktionen. Ja. Also es kostet auch einen Preis. Ja. Also auf der anderen Seite, wenn ein Mensch so ist, dass er eben mit Unangenehmem lernt, umzugehen und das in Angenehmes zu wandeln, das ist letztlich, glaube ich, was unglaublich Starkes und Wertvolles. Ja. Und die Leute spüren, ob du das kannst oder nicht.
Ich finde es vor allem auch spannend herauszufinden, wie unglaublich komplex ein Mensch eigentlich ist von den Dingen. Nicht nur von Muskeln, die auch sehr komplex sind, wie warum funktionieren Gelenke. Ganz anderes Thema. Holger, ich habe jetzt eine ganze Menge Fragen gestellt. Und du gibst auch eine ganze Menge Coachings. Was ist denn da so die am häufigst gestellteste Frage? Also vielleicht eine Frage, die ich jetzt heute nicht gestellt habe. Deswegen frage ich, was kommt da immer sehr häufig?
Ja, also ich sag mal, das Motiv, was die meisten Menschen mit mir in Kontakt bringt, ist, dass sie ihre Berufung wissen wollen. Mhm. Das ist schon das Ding. Also der typische Avatar, ne, wir sprechen ja als Unternehmer immer von der Zielperson. Ja. Der typische Avatar bei mir, ich nenne ihn Andreas, der ist um die 40, Anfang 40, ist Projektleiter in der Unternehmensberatung und merkt aber in dem System, so wie das hier tickt, warum auch immer, ich fühle mich hier nicht mehr wohl genug, ich will was Eigenes machen und ich mache das auch anders. Und er spürt auch, ich will meine Berufung machen, er kann sie aber noch nicht so richtig greifen. Das ist eigentlich der ideale Einsteiger in irgendwas mit mir. Ja, so. Und der Punkt B, wenn du so willst, für diesen Avatar ist, eine gewisse Zeit später, wo er dann im Leben sitzt und weiß, die Berufung ist schon vor ein paar Jahren gestartet, er weiß auch, die wird nicht mehr scheitern, die aus sich heraus entwickelt, die sich immer mehr und wächst organisch, wie so ein Kind, wie so eine Pflanze, die wächst einfach weiter auf. Und da ist eine Entspanntheit reingekommen und er ist tief beseelt von dem, was er da tut. Und die wirtschaftlichen Ergebnisse sind auch okay. So, das ist ungefähr Punkt B. Und diese Reise von A nach B, das heißt, die meisten Leute fragen mich, was ist meine Berufung?
Okay, Antwort dann auf diese Frage?
Naja, da muss man dann im Einzelfall hinschauen.
Ne?
Da muss
rein,
man durch den Prozess gehen und muss eben gucken.
Ja. Ja. Du hast eben schon gesprochen, es gibt halt auch so ein Schema theoretisch, aber in vielen Fällen läuft es dann doch viel individueller. Wie kann man da mit dir Kontakt aufnehmen? Wo findet man dich? Wo findet man was über dich, wenn man da tiefer rein möchte?
Ja, das Einfachste ist die Website, ne? holgereckstein.de, holgereckstein.de und dann, wenn man in der E-Mail-Liste ist, erfährt man dann nach und nach alles. Im Moment gibt es mehrere Videokurse, vor allen Dingen den My Mission Masterkurs, den wir ja auch hier anbieten im Rahmen des Kongresses. Ne?
Ja.
Also das ist das Hauptprodukt, wo die meisten in den letzten Jahren reingekommen sind. Ich glaube, wir sind bei Verkaufsrang 200 jetzt bei Digistore, was schon mal nicht so schlecht ist, wenn man mit so einem fetten Produkt antritt.
Da sind 5.000 drin.
Also sind 6.000 drin. Also das ist schon eine Community geworden, die da sich gegenseitig auch hilft. Und das Besondere an dem Kurs ist, das weißt du, ist, dass ich die Leute nicht allein lassen will, sondern wer da drin ist, ne, der kann unter den Videos mir Fragen posten, die kommen bei mir als E-Mail an und ich beantworte die Zeiten. Also, dass ich die Leute an die Hand nehme und coach durch diese Videos.
Ja, das ist halt wichtig. Das haben wir jetzt gerade auch schon gemerkt. Das ist einfach dafür zu individuell und zu persönlich. Deswegen, mit den Videos legst du erstmal die grundsätzliche Basis und dann, weil viele Sachen, die du erklärst, sind ja schon grundsätzlich für alle relevant und wichtig. Auf die Art und Weise gehst du dann wiederum dann mit der Möglichkeit individuell drauf
ein. Das funktioniert jetzt seit ein paar Jahren stabil, ist wunderbar. Es geht, die Community wächst und die Leute gehen da durch und lesen dann auch teilweise das, was andere geschrieben haben. Das kannst du an- und ausmachen, wenn du willst. Also wenn du es anonym hältst, dann sieht es keiner, aber du kannst es auch offen lassen. Und die Leute sagen, das ist toll, wenn ich das hier durchlese, weil die ganzen Coachings, die ich vielen vorher gegeben habe, die sind ja unter dem Video drunter. Und das ist ein bisschen ungewöhnlich, das Format, aber die Leute sind begeistert, finden das super,
dass man das alles sieht. My Mission Masterkurs gibt es nicht erst seit gestern, sondern seit, weiß nicht, 2012, 13?
Fünf Jahre
schon. Genau. Also das ist dein Kernding, dein Herzensding. Genau. Ne? Und das spürt man natürlich auch. Also wir verlinken das hier unter dem Stream, der My Mission Masterkurs. Soll die Teilnehmer noch irgendwas dazu wissen?
Nee, ich glaube, das ist dann selbstredend. Gehst auf die Seite, guckst es dir an. Es ist halt alles das, was wir hier angerissen haben. Es gibt Menschen, die gehen rein und ziehen das intensiv in einer Woche durch. Das sind 10 Stunden, 30 Videos, 10 Stunden Training. Es gibt andere, die picken sich vorne das eine Video, hinten das andere, eine Rosine, das funktioniert auch. Er ist so aufgebaut, dass es Sinn macht, von vorne nach hinten zu gehen. Muss man aber nicht. Und du bist ja lebenslang drin. Ich nehme das Ding nicht mehr vom Netz. Also wenn man da einmal die Kontaktdetails hat, das ist auch kein Abo, das ist ein Festpreis, dann bist du drin. Mhm. Und wenn du da einmal drin bist, dann kannst du mir von mir aus in 18 Jahren deine Frage dazu noch schicken und dann wirst du eine Antwort drauf kriegen. Ja. So ein Angebot habe ich, ehrlich gesagt, nirgends anders bisher
gesehen. Man entwickelt sich ja auch weiter, ne? Also jetzt ist man vielleicht gerade an diesem Standpunkt, genau, hat dieses Problem, diese Herausforderung, schaut sich das an, lernt da etwas, aber 2-3 Jahre später steht man an einem anderen Zeitpunkt oder anderen Standpunkt, nicht Zeitpunkt, Standpunkt, und da kann man sich das Gleiche nochmal anschauen, nimmt ganz andere Sachen mit, weil man eine ganz andere Perspektive plötzlich hat. Erfordert natürlich, dass man sich damit auseinandersetzt. Ne? Also das ist natürlich für diejenigen, die dann sagen, okay, ich will diese Fragen in meinem Leben wirklich aufwerfen. Mhm. Aber ich glaube, viele von denen, die hier zuschauen, weil das gibt ja das Thema Erfolgskongress halt auch schon her, sind eh in diesem Prozess drin, okay, ich will weiter wachsen, ich will schauen, in welche Richtung will ich mich entwickeln. Genau. Persönlichkeitsentwicklung ist halt das große Thema, was oben drüber steht. Das endet ja nie. Ne? Das muss man auch, das ist nie
fertig. Und trotzdem
fertig,
hat jeder Anbieter natürlich klassischerweise, ich sag mal, seine Zielperson für eine gewisse Zeit drin und dann apps ab. Das wirst du bei deiner Liste genauso haben. Habe ich auch. Also üblicherweise sind die so der Kern der Leute, die wirklich voll engagiert drin sind, sind so 3 Jahre on fire, ja, 2-3 Jahre. Manche brennen das in einem Jahr ab und sind da ganz schnell durch, aber die meisten, wo du so siehst, die sind aktiv, die sind so 2-3 Jahre on fire und dann ebbt das so ein bisschen ab. Und das ist ungefähr auch die Zeit, die ich damals gebraucht habe, um das für mich so an die irgendwie klar zu kriegen, so das Thema.
Ja, also es braucht eine gewisse Zeit, aber in 2-3 Jahren kann man so viel verändern, sich so weiterentwickeln. Holger, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke auch.
Super, dass du wieder da warst.
Gerne.
Ja, würde ich einmal aus dem Bild raus bitten, dann baue ich hier wieder auf. Nehme mein Wasser gerne mit. Ich weiß, ich hätte noch stundenlang, tagelang wahrscheinlich mit dir über dieses Thema weiter sprechen können. Aber wer dort tiefer rein möchte, wer dort tiefer in das Thema einsteigen möchte, gerne holgereckstein.de, deine Webseite hast du schon benannt. Und der My Mission Masterkurs kann ich sehr empfehlen, seit vielen, vielen Jahren am Markt, sehr erprobt. Wir haben das hier unter dem Stream verlinkt und dann könnt ihr das direkt anklicken und euch anschauen. Und ja, wählt einfach aus, ist es was für euch oder nicht. Wenn ihr da zur Entscheidung kommt, ist was für euch. Ich wünsche euch viel Spaß auf jeden Fall mit dem Kurs. Ich bin überzeugt davon, er wird euch weiterbringen und würde mich natürlich nachher auch über ein Feedback freuen, wenn das der Fall war, wie es einfach angekommen ist, weil das ist für uns auch mal sehr, sehr wichtig, dass wir die Resonanz und das Feedback dann bekommen. Ansonsten glaube ich, dass eine ganze Menge bei euch dabei war in diesem Interview zu Themen wie Sinn, wie Berufung, wie das Warum, was mache ich, wenn, wann spüre ich was. Wir haben über Themen gesprochen, auch über Verstand und Herz. Die beiden Themen hat Holger angesprochen. Ich hoffe, dass euch das weitergeholfen hat, vor allem für diejenigen, die gerade in diesem Prozess der Findung drin sind.